RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Feuerpause um 30 Tage zu verlängern. Das würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er im Internet. Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für Auswärtige Angelegenheiten Hippe erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen.
Papst Franziskus hat in der Osternachtsmesse im Petersdom die Menschen zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Weil sich Franziskus derzeit von einer schweren Lungenentzündung erholt, konnte er die Predigt allerdings nicht selbst halten. Auch die zentrale Feier zum heutigen Ostersonntag wird er nicht leiten. Ob er danach den päpstlichen Segen Urbi et Orbi spenden kann, ist noch offen. In der hessischen Stadt Bad Nauheim sind gestern Abend zwei Männer durch Schüsse getötet worden. Der Polizei zufolge befindet sich der Täter auf der Flucht. Man sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Rainer Battefeld.
Bis in die tiefe Nacht hinein waren Ermittler in Bad Nauheim im Einsatz, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Einige davon hatten den Vorfall offenbar mitbekommen und Schüsse gehört. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Männer bereits tot. Ihre Körper lagen auf einer Wiese vor einem mehrstöckigen Wohngebäude. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Männer von mindestens einem bislang noch unbekannten Täter vor dem Haus erschossen wurden.
In Israel haben erneut tausende Menschen für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen demonstriert. In Tel Aviv forderte dabei eine ehemalige Geisel Ministerpräsident Netanyahu auf, den Krieg zu beenden. Dieser kündigte allerdings an, den Druck auf die Hamas weiter zu verstärken. Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten Bayern München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin am Abend in Köln mit 1:2 nach Verlängerung verloren. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 1:1. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach Nebelauflösung viel Sonne oder lockere Quellwolken, maximal 18 bis 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 4 und in Potsdam 5 Grad. Es weht schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Morgen Ostermontag mal sonnig, mal wolkig, örtlich Schauer und Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Zuhören, die Kernkompetenz unserer Zeit. Hört uns zu, diese Forderung hat Konjunktur. Ostdeutsche stellen sie an Westdeutsche, junge Menschen an die etablierte Politik, die Opfer des Anschlags von Solingen an die gesamte Gesellschaft. Und das ist nur ein Ausschnitt aus einem Suchwortstreifzug durch das Internet. Wenn dem Zuhören so große Wichtigkeit zugesprochen wird, wie ist es dann um diese Fähigkeit bestellt? Hören Sie dazu die Wiederholung eines Gesprächs mit Bernhard Pörksen. Der Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen hat über das Zuhören ein Buch vorgelegt.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Professor Pörksen, Sie bezeichnen das Zuhören als Kunst, sich der Welt zu öffnen. Geht es denn nicht zuallererst darum, die Absicht des Gegenübers zu ergründen?
Nun natürlich, Sie haben recht. Zuhören heißt, sich dem anderen zuzuwenden. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, je intensiver ich mit Menschen gesprochen habe, manchen habe ich 2, 3, bis zu 10 Jahren zugehört, desto klarer wurde mir, wie ungeheuer voraussetzungsvoll und elementar das Zuhören ist. Sehen Sie, ohne das Zuhören ist alles nichts. Ohne das Zuhören gibt es keine Kommunikation, keinen respektvollen Streit, keine Debatte, keine Versöhnung in gewissem Sinne, kein gesellschaftliches Miteinander. Und insofern würde ich sagen, zuhören ist eigentlich eine Metapher, ein Bild für die Öffnung gegenüber der Welt, für das Durchlässigsein gegenüber der Welt. Christine Thümer-Rohr, eine Sozialwissenschaftlerin und Musikerin, hat das einmal auf die wunderbare Formel von der inneren Gastfreundschaft gebracht. Also das Fremde tatsächlich in seiner Fremdheit an sich heranzulassen. Darum geht es.
Vor dem Zuhören steht dann aber auch die bewusste Entscheidung, wem man zuhört. Wie wird die getroffen?
Nun, ich glaube, die, und das wirkt wie ein Ausweichen jetzt, aber die wirkt notwendigerweise individuell getroffen. Es gibt kommunikative Wahrheit nur in konkreter Form, nicht in prinzipieller Gestalt. Also man muss passend zur eigenen Person, passend zur gesellschaftlichen Situation, passend zur professionellen Rolle Entscheidungen treffen. Und dann kann man sich festlegen, ja, will man jemand zuhören, der sich in extremer Weise äußert? Will man einem anderen gerade deswegen nicht zuhören? Wo ist die eigene rote Linie? Aber dafür gibt es jenseits von ein paar natürlich fundamentalen Grundsätzen und Grenzüberschreitungen keine allgemeine Wahrheit, die sich verkünden ließe. Also kein Zuhörkatechismus in gewissem Sinne, von dem aus man dann die Dinge ausbuchstabieren könnte. Nein, zuhören heißt, sich frei in Freiheit zu entscheiden, wem man aus welchen Gründen sich zuwenden möchte.
Ich würde das als ein Ideal bezeichnen, das Sie da benennen und ganz böse dagegen stellen, dass der Verbleib in der eigenen Filterblase, sprich in der Komfortzone der Selbstbestätigung, der einfachste Weg ist, sich das Gegenüber, dem man zuhören möchte, auszusuchen.
Ja, das stimmt, in der Tat. Wir Menschen sind, und das ist anthropologisch gesprochen keine gute Nachricht, bestätigungssüchtige Wesen. Wir lieben Bestätigung und suchen unsere Gesinnungsgemeinschaften oder unsere Echokammern auf, das ist wahr. Und trotzdem, aus meiner Sicht ist das, und das will ich ganz klar sagen, eine idealistisch-existenzialistische Setzung. Wir sind frei, verdammt zur Freiheit und Verantwortung. Zuhören ist eine im Kern freie Handlung. Wir können andere zum Schweigen bringen, aber sie niemals zum Zuhören zwingen. Sehen Sie, was Sie mit dem machen, was ich gerade sage, mit dem, was die Hörerinnen und Hörer damit tun, was ich gerade sage, das bleibt vollkommen Ihnen überlassen.
Die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, die Reaktionen darauf. Ich reagiere darauf mit der Behauptung, dass die Forderung, doch bitte zuzuhören, genauso narzisstisch sein kann, wie die Entscheidung, sich einem bestimmten Menschen oder einem bestimmten Gehörten zuzuwenden. Dann nämlich, wenn das Gegenüber nicht nur zustimmen, sondern auch Konsequenzen im Sinne des Sprechers ziehen soll. Liegt das kommunikative Problem unserer Zeit nicht eher darin, dass Dissens so schwer zu ertragen ist?
Ja, unbedingt. Und wir sind hineingestürzt in eine Welt der Kommunikationskonflikte. Aus meiner Sicht einen tiefen Effekt der Vernetzung. Vernetzung, so würde ich sagen, verstört. Wir sehen zu viel, zu schnell, zu unmittelbar, zu direkt auf einem einzigen Kommunikationskanal, sind gleichsam konfrontiert mit einer Überdosis Weltgeschehen. Also die Idee der Filterblase, der algorithmischen Selbstbestätigungstunnel, die ist empirisch nicht haltbar. Es regiert aus meiner Sicht etwas anderes, nämlich der Filterclash, die permanente Konfrontation mit immer anderen Ansichten. Und genau das verstört und lässt einen durchaus im Sinne der kognitiven Notwehr diesem zu viel an Dissonanz, diesem zu viel an Dissens ausweichen. Und trotzdem, es gibt die Möglichkeit des sich durchlässig Machens gegenüber der Welt. Wie funktioniert unter diesen erschwerten Bedingungen geistige Offenheit? Wie geht geistige Offenheit? Das ist die Schlüsselfrage.
Herr Professor Pörksen, Politikerinnen und Politiker fühlen sich aktuell im Wahlkampf offenbar angesprochen von dieser Forderung, sie sollten zuhören. Also sind offenbar bereit, sich durchlässig zu machen. Mit Dialogforen, mit Gesprächstouren, Townhall-Meetings. Ein Minister setzt sich sogar an die Küchentische ausgewählter Bürger. Ist das ein Indiz, dass es gut bestellt ist, um das Zuhören seitens der Politik?
Das würde ich so nicht sagen, denn dem Zuhören, das ich meine, also dieses tiefere, existenzielle Zuhören, gehört das Überraschtwerden zum Kern des ganzen Geschehens. Es könnte etwas Unerwartetes passieren. Was Sie beschrieben haben, sind hochgradig strategisch durchformatierte Kommunikationssituationen. Die Wahlarena, der Bürgerdialog, das Küchentischgespräch. Aus meiner Sicht ist das eher, und das sage ich durchaus mit Respekt für das Anliegen, aber nicht für die Umsetzung, aus meiner Sicht ist das eher instrumentelles Zuhören, Fassadenzuhören, also kein wirkliches Zuhören.
Aber es ist für Politiker tatsächlich sehr schwer, das Zuhören zu organisieren, wenn ich das mal so sagen soll. Denn ein Politiker steht sehr vielen potenziellen Wählerinnen und Wählern gegenüber, die alle etwas von ihm wollen oder viele von ihm.
Unbedingt. Und insofern können wir ja sagen, dass die Tatsache, dass die psychologischen Sprachspiele die Sorgen der Menschen ernst nehmen, auf Augenhöhe miteinander reden, wirklich zuhören, den Dialog führen, dass die psychologischen Sprachspiele, die so erkennbar in die politische Sphäre hineindringen, dass die eigentlich ein Indiz sind für eine Psychologisierung der Verhältnisse, für eine zunehmende Dominanz des Psychologischen auch in der öffentlichen Sphäre und erstmal nicht so viel mehr. Man kann daran zeitdiagnostisch etwas festmachen, aber nicht so furchtbar viel über das Zuhören in meinem Sinne lernen. Ich versuche, das Konzept irgendwie zurückzuerobern, dem Thema eine andere Ernsthaftigkeit zu geben, die Frage zu stellen, was heißt es, sich tatsächlich zu öffnen, was heißt es, sich von eigenen Urteilen und Vorurteilen zu lösen und dem anderen in einer umfassenderen, tieferen Art und Weise zu begegnen. Und Sie haben völlig recht, das ist vielleicht nichts für die Talkshows, nichts für die sozialen Netzwerke und das Aufeinander-Eindreschen, das hier erfolgt. Und das ist vielleicht nichts für die große Arena des Politischen. Aber es ist vielleicht etwas für das direkte, das unmittelbare Gespräch.
Und genau darauf möchte ich gleich auch zu sprechen kommen an einem konkreten Beispiel. Aber ich habe noch mal eine Frage zu der Arena des Politischen. Da geht's auch ums Zuhören. Also eine kommunikative Strategie in diesem Wahlkampf und nicht nur in diesem Wahlkampf ist Change the Conversation. Also statt sich mit der Regelung und Bewältigung der Migration nach Deutschland zu befassen, problematisieren SPD, Grüne, andere den Umstand, dass die CDU für einen entsprechenden Antrag die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat. Und jetzt zeigen Umfragen, die Wahlabsichten der Bürger beeinträchtigt das gar nicht. Haben die, also die Bürgerinnen und Bürger, nur schlecht zugehört oder haben die besonders gut zugehört?
Das ist eine hochinteressante Frage und ich würde sagen, durch die Art, wie Sie, liebe Frau Mattei, diese Frage beantworten oder wie ich diese Frage beantworte, lerne ich Sie ein bisschen besser kennen. Wenn Sie sagen, Herr Merz hat das in besonderer Weise vermacht, Signale in die Bevölkerung auszusenden und die Stimmung aufzugreifen und aus meiner Sicht durch diesen Tabubruch, Arbeit mit den Stimmen der AfD, Verzicht auf die Konsensbildung in der politischen Mitte. Er hat durch diesen Tabubruch eigentlich etwas Richtiges getan. Dann lerne ich Sie genauer kennen, genauso wie vielleicht durch die Kritik, die ich hier formuliere, ich selbst als politischer Bürger, nicht so sehr als Wissenschaftler, stärker kenntlich werde.
Wir halten fest, dass ich keineswegs gesagt habe, dass ich diesen Tabubruch, wie Sie es formuliert haben, in irgendeiner Weise gut heiße oder schlecht heiße. Ich finde einfach nur, dass es ein interessantes Beispiel dafür ist, wie etwas gedeutet werden kann. Aber jetzt mal zum Einzelfall. Sie hatten ja gesagt, die individuelle Kommunikation, um die sei es Ihnen vor allem gegangen bei Ihrem Buch. Wie es ist, wenn Kommunikation zusammenbricht, wenn das Gegenüber dicht macht, nicht mehr zuhört, nicht mehr erreichbar ist. Das hat man hier in Deutschland zum Beispiel während der Covid-Pandemie erleben können. Sie haben kommunikative Nichterreichbarkeit in einem anderen Fall in Ihrem Buch aufgegriffen, nämlich im Ringen um Empathie im Ukraine-Krieg. Das Beispiel, der in Russland lebende Vater des ukrainischen Unternehmers Mischa Katsurin wollte seinem Sohn nicht glauben, dass Russland die Ukraine angegriffen hatte, obwohl der Sohn mitten in diesem Angriff stand sozusagen. Wie lässt sich so eine Verweigerung erklären?
Nun, sie lässt sich ganz wesentlich erklären durch die Macht der Propaganda. Der Vater sieht vor allem Staatsfernsehen, ist wenig im Netz unterwegs, konsumiert kaum andere Medien und das heißt, es senkt sich so eine Art Desinformationsnebel über ihn herab und damit ringt dann Mischa Katsurin, dass er völlig verstört versucht, den Vater eben doch noch zu erreichen und das Interessante ist für mich, dass er eben nicht sofort aufgibt. Man könnte ja sagen, Schluss, aus, vorbei, da gibt es diese epistemische Schließung, so könnte man das nennen, also die widersprechende Information. Der Sohn sagt, es ist wirklich Krieg, die ist da und der Vater sagt, nein, bei euch ist doch kein Krieg, ich habe das alles im Staatsfernsehen gesehen, die Russen bringen euch Essen und warme Kleider. Er könnte einfach aufgeben, dieser Mischa Katsurin. Aber das Interessante ist, er kreiert, wohlgemerkt zu Kriegsbeginn, ein Dialog- und Kommunikationsprojekt. Er versucht, eine Graswurzelbewegung auf dem Weg zum gelingenden Miteinander reden und einander zuhören zu initiieren. Wie macht er das? Er sagt, 11 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben Verwandte in Russland. Und was wäre, wenn sie jetzt zu Kriegsbeginn versuchen würden, diese Verwandten in Russland zu kontaktieren über die noch vorhandenen Kanäle? Was wäre, wenn es gelingen könnte, sie wirklich zu berühren, sie wirklich zu erreichen, wenn es wirklich klappen könnte, einander zuzuhören? Dann könnte die Macht der Desinformation, so stellt er sich das vor, gebrochen werden. Und ich habe ihn jetzt diese Jahre seit Kriegsbeginn über begleitet und er scheitert auf dramatische und drastische Weise. Auch der Vater bricht die Kommunikation irgendwann wieder ab und sagt, es ist Gottes Wille, dass Russland und die Ukraine zusammengehören. Das ist furchtbar und es ist schmerzhaft. Aber dieses Scheitern ist aus meiner Sicht außerordentlich lehrreich. Und ich glaube auch, um dem Thema zuhören, miteinander reden, eine andere Ernsthaftigkeit zurückzugeben, heißt es eben rauszugehen aus der Rezept-, der Kuschel- und der Psycho-Ecke, aus der Ratgeber-Ecke und heißt es genau hinzuschauen, die Verwicklung in Situationen, die Dramatik in Situationen, aber auch die Lücken der Freiheit in konkreten Situationen anschaulich werden zu lassen.
Ist es Kazurin denn überhaupt nicht gelungen, die Abwehr des Vaters zu durchdringen oder hatte er dann partiell vielleicht doch mal durchdringen können?
Doch, er hat Erfolg zu Beginn an der Wendt die vielleicht älteste Methode, um Menschen zu erreichen und vielleicht auch die wirksamste Methode, um Menschen zu erreichen, an. Er erzählt einfach nur Geschichten. Er erzählt dem Vater von der Großmutter, die den Tag über im Badezimmer sitzt, weil das der sicherste Ort ist, wenn wieder geschossen wird. Oder erzählt von einer befreundeten Familie, die eines Tages eine Art Notruf-SMS aus einem Bunker heraus absendet, weil die kleine Tochter der Familie Stunden schon nicht mehr aufhören kann, zu weinen. Und wenn man sich die Aufnahmen dieses Gesprächs anhört, und ich habe das wieder und wieder getan, um zu verstehen und idealerweise auch in der Tiefe zu begreifen, dann merkt man, wie die Propagandamauern im Kopf des Vaters, ausgelöst durch diese Geschichte, Risse bekommen, wie er durchlässiger wird, weicher und wie er dann auf einmal sagt, ja, Mischa, ich glaube dir, der Krieg ist schrecklich und ich mache mir wirklich Sorgen. Und das sind so Momente der Wahrnehmungsöffnung, den ich versucht habe, hinterher zu spüren.
Warum hat er sich dann wieder verschlossen?
Das ist ehrlich gesagt nicht ganz klar. Es ist möglich, dass man ihn bedroht hat. Das ist offen. Auf jeden Fall meldet er sich eines Tages mit einer dramatischen Abschiedsnachricht, die eben davon handelt, dass Gott will, dass die Ukraine, Belarus und Russland zusammengehören und dass er fortan den Kontakt abbrechen wird. Das ist gewissermaßen eine letzte Botschaft aus seiner ideologisch-religiös verbrämten Welt. Das ist, wenn Sie so wollen, wieder der Sieg der Propaganda. Aber das Ringen, wissen Sie, Mischa Kazurin, und deswegen hat mich seine Geschichte so fasziniert. Mischa Kazurin hat etwas Unmögliches versucht. Er hat versucht, im Krieg einen dialogischen Tanz zu führen. Er hat versucht, im Dialog jemand, der auf der anderen Seite steht, in dem Fall tragischerweise sein Vater, den noch zu erreichen. Aber Sie sehen nach Butscha, nach Mariupol, nach dem Bombardement einer Geburtsklinik, Sie sehen, wie die Gewalt, wie der Hass, wie die Verstörung in jede Ritze der Existenz eindringt. Und ich muss sagen, peinlich, ich bin so behütet aufgewachsen. Ich habe das Wesen von Gewalt, das Wesen von Krieg erst durch diese Begleitung von Mischa Kazurin verstanden. Sie haben am Ende des Tages dann keine Chance. Das ist furchtbar. Aber der Weg des Ringens um die Berührbarkeit des anderen, die Möglichkeit, weiter an die Berührbarkeit des anderen zu glauben, das ist die Größe, die dieser Unternehmer aus Kiew entwickelt. Und deswegen ist sein Beispiel nicht wertlos. Deswegen ist sein Beispiel in gewissem Sinne nicht mal nur eines des Scheiterns, auch wenn er praktisch, faktisch am Ende eben keinen Erfolg hat mit seiner Graswurzelbewegung und seinen Ideen, sondern es zeigt eine Möglichkeit, die unendlich schwer zu bewerkstelligen ist, wenn im Hintergrund die Bomben fallen.
Und es lässt einen dann zurück mit der Schlussfolgerung, dass es letztlich doch vergeblich ist, Menschen mit sachlichen Argumenten überzeugen zu wollen, angesichts einer Übermacht von Propaganda und Desinformation.
Ich wäre nicht so pessimistisch wie Sie. Sehen Sie, dieses Beispiel hat viele Menschen ermutigt. Dieses Beispiel hat viele Menschen bewegt. Es gab ein internationales Echo, das seinesgleichen suchte. Es gab Spenden. Es hat die Möglichkeit existiert. Und selbst der Vater hat sich in Teilen geöffnet. Und klar, wenn sie womöglich bedroht werden, was eine denkbare Variante ist, wer will es ihm dann verdenken, dass er irgendwann Botschaften absetzt? Wie gesagt, ich weiß es nicht genau, was passiert ist. Aber es ist ein Beispiel, das die Dramatik unserer Zeit offenbart. Das ist ein Beispiel, das die existenzielle Dimension des Zuhörens offenbart. Das ist ein Beispiel, das eine idealistische Möglichkeit zeigt. Sehen Sie, Sie können Realitäten kaputt machen, aber Möglichkeiten können Sie nicht zerstören.
Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, hat es übrigens auch versucht, an die russische Bevölkerung zu appellieren, sie gegen den Krieg, den Moskau vom Zaun gebrochen hat, zu mobilisieren. Aber er ist auch damit gescheitert. Aber es ist ihm mit seiner kommunikativen Strategie gelungen, ausländische Unterstützung für die Abwehr der russischen Angriffe zu mobilisieren. Warum war er dabei so erfolgreich?
Ich glaube, es ist diese Authentizität, die persönliche Betroffenheit, dieses Charisma der Berührbarkeit, dass Zelensky, der ja von einem total populistischen Politiker umgeschaltet hat in Richtung einer Kommunikationsmacht eigenen Rechts, einem Rhetoriker par excellence auf der Weltbühne. Es ist die David gegen Goliath Geschichte, die Menschen berührt. Es ist die Tatsache, dass er eben nicht aus Kiew geflohen ist, dass er gesagt hat, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, sondern Munition. All dies in seinem Zusammenspiel, hingegen dann der distanzierte Baby-Poker-Botox-Face-Diktator Putin an einem langen Tisch aus der Ferne Menschen abkanzelnd und vernichtend. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ohne das Kommunikationsgenie von Zelensky alles sehr viel schneller, sehr viel dramatischer zulasten der Ukraine sich gewendet hätte. Also es ist diese Authentizität mit dem Versuch der Perspektivenverschränkung. Wenn Sie die Reden analysieren, dann sehen Sie, wie er immer wieder versucht, spezifisch zu sprechen. Also im Bundestag über die Wiedervereinigung zu reden, vor US-Amerikanern über den 11. September oder Pearl Harbor zu sprechen oder im britischen Parlament Churchill zu erwähnen. Also all dies sind Versuche der Perspektivenverschränkung, so nenne ich das. Sie müssen eigentlich erst verstehen, in welcher Welt der andere lebt, um dann verstanden zu werden. Und dieses Prinzip hat er sehr genau begriffen und umgesetzt auf dem Weg zum Gelingenden gehört werden.
Herr Professor Pörksen, ich möchte noch mal kurz auf den Wahlkampf in Deutschland zurückkommen. Da setzen sich manche Parteien stark mit digitalen Medien ein. Die AfD zum Beispiel, aber auch die Grünen, die sind auf allen Kanälen präsent. Mhm. Welchen Effekt hat das, wenn nur Teilöffentlichkeiten erreicht werden sollen?
Nun, das ist natürlich einfach das Gebot der Stunde, dass man in sozialen Netzwerken präsent ist, dass man insbesondere um junge Menschen zu erreichen, diese Mittel wählt. Und das kommt ja noch etwas anderes hinzu bei der AfD und den Grünen, so unvergleichbar sie politisch doch sind. Beide setzen sehr stark darauf, dass es Fans gibt, Anhängerinnen und Anhänger, Influencerinnen und Influencer, die die eigene politische Botschaft weitertragen. Und das ist natürlich ein sehr effektives Prinzip. Also sie senden eine Botschaft und andere fangen an, mit ihr zu spielen, sie zu verbreiten. So. Aber sie haben natürlich die Gefahr sofort benannt. Im Grunde genommen braucht es für die Debatte, für das Ringen um programmatische Differenz idealerweise eine gemeinsame Öffentlichkeit. Idealerweise auch, und jetzt wirklich ein bisschen nostalgisch, auch eine Art Leuchtfeuer oder nach dem Leuchtturmprinzip organisierte Öffentlichkeit, in der man noch sagen kann, ja, das ist jetzt das zentrale Thema und jetzt stellen wir zu einem Thema die interessantesten Ideen, die wichtigsten Programme, die besten Konzepte vor. Und diese Öffentlichkeit, die verschwindet vor allem aufgrund der Macht der sozialen Netzwerke, vor allem aufgrund des Aufscheins eines digitalen Feudalismus, der aus dem Silicon Valley kommt. Und der Journalismus, entschuldigen Sie, Frau Mattei, aber der verliert erkennbar an sortierender Kraft. Er verliert die Hoheit über die Vertriebskanäle. Es gibt Superreiche, die sich als Journalismusverächter entpuppen und den Ring.
Sprechen Sie jetzt von
küssen.
Elon Musk?
Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Die Öffentlichkeit hat ein Problem mit superreichen Journalismusverächtern, ganz offenkundig.
Aber es gab ja schon früher Medienunternehmer mit weltanschaulichen Anliegen. Denken wir mal an Axel Springer. Also das war lange vor dem Aufkommen des Internets.
Ja, absolut. Aber die Asymmetrie, auch Rupert Murdoch, ich meine, hat Demokratien auf drei Kontinenten destabilisiert. In Australien den Klimawandelleugner Futter gegeben, in Großbritannien den Brexit mit orchestriert, in USA Donald Trump mit zum politischen Kandidaten aufgebaut. Also diese Form der katastrophalen Missbrauchs von publizistischer Macht. Den gab es schon früher, aber wir haben jetzt völlig neue Asymmetrien. Also Schamlosigkeit und Machtballung in nie gekanntem Ausmaß. Der reichste Mann der Welt hat das Ohr des amerikanischen Präsidenten, reitet ins Weiße Haus ein, verfügt gleichzeitig über digitale Infrastruktur, also politische, ökonomische, mediale Macht, alles gleichzeitig und kann mit einem einzigen Desinformationstweet 200 Millionen Follower erreichen und zwingt dann noch seine Ingenieure, seine Tweets bevorzugt in die Timeline der Plattformgemeinschaft hineinzudrücken. Groteske Asymmetrien, die zeigen, das digitale Zeitalter schildert auf der einen Seite Öffnung des kommunikativen Raumes, wunderbar, dass sich so viele zuschalten können, und auf der anderen Seite eine totale Vermachtung, ein digitaler Feudalismus. Das ist mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Ausmaß an moralischer Kompasslosigkeit, diesem auf Knien umherrutschenden, ziemlich ekelhaften Opportunismus bei Zuckerberg, Bezos, Musk und Co. habe ich so nicht gerechnet.
Halten Sie es denn für möglich, die sozialen Medien zu, man kann vielleicht sagen, wieder zu Instrumenten gleichberechtigten Streits zu machen?
Prinzipiell ja, dafür braucht es aber eine Bildungsanstrengung, eine Diskursanstrengung, eine Regulierungsanstrengung eigener Art. Sehen Sie, ich war für dieses Buch lange im Silicon Valley unterwegs und habe hier die ersten Online-Gemeinschaften, die ersten sozialen Netzwerke der Welt studiert, die sich auf einer ganz faszinierend im Hafen von Sausalito inmitten von schwimmenden Hausbooten gründeten. Es waren Hippies, Hippies, die aus den Landkommunen kamen, gescheiterte Ehen, wenig Geld, aber die Utopie des Verbundenseins mit den Menschen der Welt im Kopf. Und die wollten sie in die digitale Zeit transportieren. Und die hatten so ein paar Prinzipien, die es sich lohnen würde, wiederzuentdecken. Teil der Gemeinschaften existieren auch heute noch, sind ganz klein, ein paar tausend Leute nur, aber keine Anonymität, keine Werbefinanzierung, kleine Abogebühren, exzessive Moderation, maximale Liberalität. Und die Möglichkeit, sich auch mal offline zu sehen. Das sind sowas wie Zivilitätsgeheimnisse der Kommunikation, die ich versuche hier herauszuarbeiten. Denn der Machtkampf, wem gehört eigentlich Öffentlichkeit? Ein paar Superreichen, die mit einem Fingerschnippen darüber entscheiden, dass wir keinen Fact-Checking mehr brauchen? Wem gehört eigentlich Öffentlichkeit? Ein paar Superreichen oder uns allen? Dieser Machtkampf steht erst noch bevor.
Vielen Dank, Herr Pörksen. Wie es um die Fähigkeit des Zuhörens bestellt ist, warum sie so wichtig ist, darum ging es im Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Sie hörten eine Wiederholung.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Autobahnen und Bundesstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmiljanstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt. Vorab eine Meldung aus Tiergarten. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße werden vor dem Brandenburger Tor ab 10 Uhr bis heute Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Aktuelles zur S-Bahn Berlin auf der S8 und S9. Verspätungen und Ausfälle wegen eines Polizeieinsatzes. Zur Berliner U-Bahn. Wegen Bauarbeiten fährt bis Anfang Juni die U2 nur zwischen Pankow und Gleisdreieck. Zwischen Gleisdreieck und Ruhleben können Sie die Baustellenlinie U12 nutzen. Der Bahnhof Bülowstraße ist geschlossen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Waffenruhe um 30 Tage zu verlängern. Eine kurze Feuerpause reiche zwar für Schlagzeilen nicht, aber für echte vertrauensbildende Maßnahmen, schrieb er im Internet. Russlands Präsident Putin hatte gestern eine 30-stündige Waffenruhe bis heute Abend um 23 Uhr angekündigt. Dessen ungeachtet sollen die Kämpfe an der Front weitergegangen sein. Papst Franziskus hat in der Osternachtsmesse im Petersdom die Menschen zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Weil sich Franziskus derzeit von einer schweren Lungenentzündung erholt, konnte er die Predigt allerdings nicht selbst halten. Aus Rom, Ivo Maruschik.
Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt, um sich nach seiner schweren Lungenentzündung zu schonen. Allerdings wird in Rom damit gerechnet, dass er zumindest am Ende der Messe beim traditionellen Segen Urbi et Orbi selbst anwesend ist. Das Sprechen fiel ihm zuletzt immer noch schwer.
In den USA haben sich erneut mehrere tausend Menschen an Protestkundgebungen gegen Präsident Trump beteiligt. In der Hauptstadt Washington und in New York warfen Demonstranten Trump einen autokratischen Regierungsstil vor. Sie kritisierten auch, dass er Ausländer ohne angemessenes Gerichtsverfahren abschieben lässt. Erste größere landesweite Demonstrationen gegen den Präsidenten hatten vor 2 Wochen begonnen. In Italien ist die 2. Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu Ende gegangen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte danach, die Verhandlungen seien gut vorangekommen. Aus Rom, Lisa Weiß.
Am kommenden Samstag soll nach Angaben des Iran die nächste Verhandlungsrunde der Atomgespräche stattfinden. Zuvor soll es technische Gespräche auf Expertenebene im Oman geben. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran finden unter Vermittlung des Oman statt.
Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten Bayern München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin am Abend in Köln mit 1:2 nach Verlängerung verloren. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 1:1. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach Nebelauflösung viel Sonne oder lockere Quellwolken, maximal 18 bis 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 4 und in Potsdam 5 Grad. Es weht schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Morgen Ostermontag mal sonnig, mal wolkig, örtlich Schauer und Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 7.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Zermatt gilt als Mekka des Skifahrens im Winter und als eine der berühmtesten Bergsteigerdestinationen im Sommer. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs und zu einer Reise in die Schweiz. Ich bin Tina Witte. Zermatt liegt am Nordostfuß des Matterhorns. Gäste kommen aus aller Welt, um sich einen der höchsten Berge in den Alpen anzuschauen. Einer davon war auch RBB-Reporter Jan-Ole Behrens. Er war in Zermatt und auf den Pisten unterwegs, immer mit Blick auf das Matterhorn.
Dass Zermatt kein gewöhnlicher Bergort inmitten der Alpen ist, macht sich schon bemerkbar, bevor man überhaupt angekommen ist. Denn um die kleine Gemeinde auf rund 1600 Meter Höhe zu erreichen, kann man nicht einfach mit dem eigenen Auto hinfahren. Zermatt ist eine autofreie Stadt. Es gibt 2 Möglichkeiten, dorthin zu gelangen, entweder mit dem Zug oder mit dem Taxi. Auch ich bin auf 4 Rädern in die Südschweiz gefahren, also heißt es für mich in Tesch, das ist der Ort vor Zermatt. Motor aus, Türen zu und dann ab zum Bahnhof. Der Bahnhof sieht ein wenig wie ein kleiner Flughafen aus. 4 überdachte Gleise und direkt angeschlossen ein riesengroßes Parkhaus, das auf mehreren Etagen 2100 Plätze bietet. Der gesamte Komplex heißt passenderweise Matterhorn Terminal und wurde gebaut, um die zahlreichen Massen an Touristen bzw. ihre Autos beherbergen zu können. Rot-weiße Waggons zieren den Shuttlezug nach Zermatt. Von innen hat man durch die breite Fensterfront einen schönen Blick auf das Mattertal, eine Felslandschaft voller Bäume und überdeckt von etwas Schnee. Die Fahrt dauert rund 15 Minuten.
Die Matterhorn-Quartatbahn dankt Ihnen für Ihren Besuch und wünscht Ihnen eine gute Zeit.
Am nächsten Morgen hat es frisch geschneit. 5 Zentimeter Pulverschnee bedecken Zermatt und die vielen Bäume. Jeder Ast sieht so aus, als hätte jemand reichlich Puderzucker drauf gestreut. Das kommt gerade recht, denn ich will heute das Skigebiet kennenlernen. Dazu bin ich mit einem Skilehrer verabredet, ganz oben in der Nähe des berühmten Gletscherskigebiets. Der Andrang an der Gondelbahn ist riesig. Ich fahre mit dem Matterhorn-Express, einer blauen Kabinenbahn. Auf dem Weg nach oben macht sich ein Problem bemerkbar. Es ist Sturm. Auf dem rund 3800 Meter hohen Kleinmatterhorn werden bis zu 100 km/h Windgeschwindigkeit gemessen. Es herrscht Lebensgefahr. Ich darf in die letzte Bahn, den Glacier Express, nicht einsteigen. Doch mein Skilehrer, Samuele Capello, wartet rund 600 Meter über uns an der Bergstation, die von der italienischen Seite aus erreicht wird. Ich sitze fest. Und er auch. Ich telefoniere mit den Bergbahnen und nach einiger Zeit gibt es eine Lösung. Ich werde mit dem Schneemobil zum Interview gefahren. Ein riesiges Glück, Samuele Capello ist nämlich nicht nur Skilehrer, sondern auch Weltcup-Skifahrer und muss morgen zu einem Wettbewerb. Die Fahrt mit dem Schneemobil ist wie ein Traum. Wir fahren den Theodul-Gletscher bis zum Plateau Rosa hinauf. Rechts wird das Matterhorn von der Sonne angestrahlt und rund um uns herum das ewige Eis, das wir komplett für uns allein haben. Als ich aussteige, empfängt mich ein Mann in blaugrünem Skianzug. Er trägt einen dunkelgrünen Skihelm und weiße Skischuhe. Es ist Samuele Capello und für mich ein Treffen mit einem alten Bekannten. Wir haben gemeinsam studiert. Seitdem hat Samuele in Zermatt eine eigene Skischule gegründet. Der 26-Jährige fährt abseits dessen Speedski. Auf einer Piste im Gebiet hält er den Geschwindigkeitsrekord. Wir setzen uns in ein italienisches Restaurant, denn bei minus 10 Grad und dem immer noch zügigen Wind ist es trotz des tollen Bergpanoramas nicht gerade gemütlich.
Mein Zermatt, du bist die Schönste. Mein Zermatt, mein Zermatt.
Wir sprechen über das Skigebiet und was das Skifahren in Zermatt so besonders macht.
Das Matterhorn. Das Matterhorn auf jeden Fall. Aber auch Infrastruktur spielt eine super gute Rolle. Hier, wir können auf dem Gletscher Ski fahren, ganzes Jahr.
Und das bedeutet vor allem Schneesicherheit in den höheren Lagen. Insgesamt 360 Pistenkilometer können im Skigebiet befahren werden, von 3800 Meter Höhe bis auf 1500 Meter hinab. Für die Schneesportler stehen viele lange und herausfordernde Pisten zur Verfügung. Bei passender Sicht gibt's das Bergpanorama rund um das Matterhorn als Belohnung dazu. Dieses Gesamtpaket lockt viele Gäste an aus der ganzen Welt.
Zermatt ist super multikulturell, auch die Mitarbeiter sind super multikulturell. Und das ist unglaublich. In einer Woche gibt's Urlaub in Singapur, dann sind in Zermatt alle aus Singapur. Nächste Woche sind vielleicht Urlaub in Skandinavien und dann alle die Skandinavien-Leute sind hier.
Dabei ist eine Reise ans Ende der Welt, wie Samuel es nennt, nicht gerade günstig. Kein Wunder also, dass Zermatt vor allem Besserverdienende anspricht. Einige davon waren auch seine Kundschaft.
Ich habe Kaviar in den Bergen gegessen, Champagner getrunken auf dem Gondola und in einem Helikopter. Das passiert nicht jeden Tag natürlich, aber trotzdem öfter als gedacht.
Viele Menschen zieht es nach Zermatt, weil hier besonders auf die Pistenbedingungen Wert gelegt wird. Die Abfahrten sind überdurchschnittlich gut präpariert.
Zermatt ist nicht teuer für die Qualität, die er anbietet. Natürlich, man braucht viel Geld, um hierher zu kommen. Aber man kriegt auch eine super gute Qualität.
Das macht das Fahren für den sportlichen Skifahrer sehr angenehm. Ein Selbstläufer ist es aber nicht.
Reiche Menschen haben normalerweise mehr Wünsche. Sie denken, sie können auch Skitechnik kaufen. Wenn Menschen in dem Helm und Skischuhe sind, sind am Ende alle gleich. Das Skifahren und Berge wissen nicht, ob du reich oder arm bist.
Eine beruhigende Erkenntnis. Für Samuele ist das Skifahren und es anderen beizubringen mehr als nur ein Beruf. Es ist seine große Leidenschaft. Das ist keine großartige Überraschung, denn...
Mein Opa war Skilehrer, mein Vater ist Skilehrer, mein Bruder ist Skilehrer und ich bin in den Bergen geboren. Mit 4 habe ich meinen ersten Skikurs gehabt und seitdem sage ich, ich will Skilehrer sein. Ich habe nicht entschieden, ich will Skilehrer sein, aber die Profession hat mir gewählt.
Das Grinsen bekommt er so schnell nicht aus dem Gesicht. Nun will ich aber endlich Skifahren. Normalerweise würde Samuele mir jetzt das Gebiet zeigen, aber aufgrund des Sturmes kann er nicht mitkommen. Daher frage ich ihn vorher nach seiner Lieblingspiste. Er nennt mir die Abfahrt am Furksattel. Hier auf 3300 Metern Höhe hält er den Geschwindigkeitsrekord bei 172 Stundenkilometern. Das ist echt beeindruckend und wäre auf der Schweizer Autobahn nicht mal erlaubt. Doch das ist nicht der einzige Grund.
Ich gehe immer da für Training. The view is beautiful. Ist knapp zu Italien, also ich kann auch in Italien schnell sein. Und ich habe alles da gemacht. Mein Skilehrerkurs hat da stattgefunden. Ich habe meine Skilehrerprüfung da gemacht und ich fühle mich wirklich zu Hause.
Die Piste hält, was sie verspricht. Der Pulverschnee ist extrem weich. Es fühlt sich so an, als würde ich mit meinen Skiern wie ein heißes Messer durch ein Stück Butter gleiten. Währenddessen habe ich das Matterhorn im Blick, diesen ikonischen zackigen Riesen, der gerade von dichten Wolken umhüllt wird. Samuele hat noch einen weiteren Tipp, die Staffelalpabfahrt etwas weiter unten.
Ist die einzige Piste im ganzen Gebiet, wo du wirklich auf Matterhorn und Steine skifahren kannst. Du hast wirklich das Gefühl, du fährst auf den Matterhorn. Das ist wunderschön.
Tatsächlich, auf der schmalen Piste, die sich wie eine Autobahn an vielen Lärchenbäumen entlangzieht, habe ich das Gefühl, übers Matterhorn zu fahren. Auch wenn sich die Spitze des Berges gerade fast schüchtern hinter ein paar Wolken versteckt, die Aura des Matterhorns ist spürbar und macht das Skifahren zu einem besonderen Erlebnis. Am nächsten Morgen will ich herausfinden, warum es in den Straßen und Wegen Zermatts so klingt. Hier sind nur E-Autos und Fahrräder unterwegs und das bereits seit den 1930er Jahren. Ich treffe Gabriel Julen, einen jungen Mann in Fließjacke und Arbeitshose gekleidet. Er arbeitet in einem Familienbetrieb, der einen Teil der E-Autos in Zermatt baut und wartet. Sein Vater hat das Unternehmen um die Jahrtausendwende aufgekauft. In einer kleinen Werkstatt, in der gerade mal 2 Fahrzeuge stehen, zeigt er mir ein Modell, an dem gerade gebaut wird. Es erinnert so ein wenig, wie alle Autos im Ort, an ein Golfkart.
Ja, das muss man fast mit eigenen Augen gesehen haben. Das ist schon etwas Spezielles. Es sind schon Sonderfahrzeuge. Es darf nicht aussehen wie ein Auto. Es darf nicht länger sein als 4 Meter. Es darf nicht breiter sein als 1,40 Meter und nicht höher als die 2 Meter. Und nachher haben wir natürlich die Vorschriften der Automobilkontrolle.
Und nun hat er kein Auto.
Eine weitere Besonderheit, diese speziellen Fahrzeuge dürfen nicht privat genutzt werden, sondern nur für den gewerblichen Betrieb. Zum Beispiel als Taxi oder Müllabfuhr. Was für uns Deutsche unvorstellbar scheint, kein Auto fahren zu dürfen, gehört in Zermatt einfach dazu.
Für mich war das eigentlich nie ein Problem. Ich fahre eigentlich zu jeder Jahreszeit mit dem Fahrrad. Oder es schneit oder es regnet oder Sommer, spielt für mich keine Rolle.
Und es trägt viel zum Charme des Ortes bei. Die Fahrzeuge dürfen nicht schneller als 20 km/h fahren. Dadurch ist es immer ruhig, besonders in der Nacht.
Ja, ich denke, es hat einen riesen Vorteil, durch das wir einfach anders sind als andere Destinationen. Und natürlich, wir haben nicht die Abgasbelastung im Dorf. Es ist eigentlich saubere Luft. Ich denke, wenn sie angereist sind, sie merken das direkt.
Hin und wieder gibt es in Zermatt auch kuriose Wünsche an die Autobauer. Gabriel Julen zeigt mir eine Sonderanfertigung für ein Hotel.
Ja, dies ist schon etwas Spezielles mit dem Alcantara-Sternenhimmel, mit dem Champagnerkübel für die Gäste abzuholen, die Ledersitze, Innenraum komplett alles in Schwarz, sogar die Griffe überzogen, spezieller Boden drin.
Tja, Sowas gibt es eben auch in Zermatt. Nun will ich etwas über die Geschichte des Ortes lernen. Ich besuche das Matterhorn-Museum. Von außen erinnert es ein wenig an das Pariser Louvre. Der Eingangsbereich ist ein kleiner blauer Glaskasten, der aber nicht eine Pyramide, sondern das Matterhorn darstellt.
Louvre. Ja, das ist jetzt ein relativ großer Vergleich. Hä?
So reagiert Bert Truffer, der Museumsdirektor. Er ist in Zermatt geboren, trägt eine rote Funktionsjacke, Wanderschuhe und eine schwarze Brille. Truffer ist 59 Jahre alt und sowas wie ein Frührentner. Früher arbeitete er bei einer Versicherung, inzwischen ist der drahtige Mann mit den grauen Haaren als Wanderleiter in den Bergen oder im Museum unterwegs. Sein Lebenslauf klingt nicht gerade langweilig.
Ich habe alle 4000er in der Schweiz bestiegen und ich habe während meines Studiums und auch während meiner ersten beruflichen Tätigkeit habe ich dann Bücher über Zermatt und das Matterhorn veröffentlicht. Das sind geschichtliche Bücher, aber es sind auch Bildbände und so weiter und hatte natürlich entsprechend eine große Beziehung zu Zermatt und habe jetzt diese Gelegenheit ergriffen und die Leitung des Matterhorn-Museums übernommen.
Er führt mich in die Ausstellung, die durch eine Treppe erreichbar unterirdisch liegt. Kein Wunder, dass das Museum auch Zermattlandes heißt. Unten angekommen stehen wir auf einer Art historischen Dorfplatz. Um uns herum insgesamt 12 Häuser, nachgebildet aus dem Zermatt des 19. Jahrhunderts, gebaut aus viel Stein und noch mehr Holz. Dabei reicht die Geschichte Zermatts viel weiter zurück. Bereits in der Jungsteinzeit streifen Jäger und Sammler durchs Mattertal. Richtig Bewegung kommt erst in der Antike auf. Damals führt ein wichtiger Handelsweg über den Theodulpass nach Italien, genau an der Stelle, an der heute sogar im Sommer noch eine Piste liegt.
Die Gletscher waren höher und deshalb konnte man trockenen Fußes über diesen Pass gehen und der war sehr wichtig und da wurde dann eben zuerst bei den Kelten, dann über die Römer bis Anfang des frühen Mittelalters wurde sehr viel Handel getrieben und Zermatt war dann eigentlich ein Etappenort oder ein Rastort, bevor man weiterging in die anderen Täler und der Theodulpass war die Verbindung nach Italien.
1280 wird Zermatt das erste Mal urkundlich erwähnt, bei einem Grundstückskauf.
Und damals hieß es Pratobornum, Pratoborni. Das ist der lateinische Name von Zermatt, aber heißt mehr oder weniger genau das gleiche wie Zermatt, Pratoborni.
Oder auf Deutsch zu Wiese. Doch nicht viele Generationen hatten Freude an diesem Grundstück. Während der im Mittelalter beginnenden kleinen Eiszeit wachsen die Gletscher blitzschnell an, bis auf 1800 Höhenmeter hinab. Der einstige Alpenpass war unter dem ewigen Eis begraben. Zermatt verliert dadurch komplett an Bedeutung.
Diese ganze Frequentierung über die Alpenpässe und so weiter, das hat rapide gestoppt. Es gab hier überhaupt keine Besucher mehr, die nach Zermatt kamen. Sehr extrem. Also das sah man auch, dass die Berge rund um Zermatt hatten damals nicht mal Namen. Es war nur Gletscher, Schnee, Fels.
Rund um Zermatt gibt es nur ein paar verstreute Weiler, kleine Minisiedlungen, in denen gerade mal 2 oder 3 Familien ausharren. In der kargen Landschaft ist es ein hartes Leben. Mehr als die Hälfte des Jahres ist Winter. Erst 1791 schließen sich die Weiler zusammen und Zermatt wird offiziell eine Gemeinde. Trotzdem dauert es eine ganze Weile, bis hier wirklich was los ist. Und das hat Zermatt dem Alpinismus zu verdanken. Wir springen ins Jahr 1855. Die Menschen wollten die Berge für sich erobern. Das goldene Zeitalter des Alpinismus begann. Innerhalb von 10 Jahren wurde jeder der 38 4000 Meter hohen Berge rund um Zermatt erst bestiegen. Nur auf einen traute sich niemand.
Die Einheimischen, die hatten einen riesen Respekt vor dem Matterhorn. Sie haben das Gefühl gehabt, es ist unbesteigbar und sie hatten auch Angst, dass es da oben Geister, Phantome und so weiter gibt und wollten eigentlich gar nicht da hoch.
Anders der Engländer Edward Whymper. Der Londoner wollte 1865 das schaffen, was zuvor 18 Mal gescheitert war, die Erstbesteigung des 4478 Meter hohen Matterhorns. Dafür zog es ihn auf die italienische Seite des Berges. Dort wollte er mit seinem guten Freund Jean-Antoine Carrel die Erstbesteigung wagen, doch er erlebte eine bittere Enttäuschung.
Wimper ging am Abend zu Bett und am nächsten Morgen, als er aufwachte, hat er festgestellt, dass sein Bergführer eine italienische Bergsteiger-Equipe zusammengestellt hatte und bereits auf dem Weg zur Erstbesteigung des Matterhorns war über die italienische Seite.
Der 25-Jährige war bestürzt. Jedoch traf er zufällig zwei Zermatter Bergführer und überzeugte sie, mit ihm nach Zermatt zu gehen. Hier trafen sie auf eine weitere Seilschaft, die ebenfalls das Matterhorn besteigen wollte, einen Franzosen und drei Engländer. Es ist wie in einem Kinofilm.
Sie wussten ja, dass die Italiener bereits am Berg waren, mussten sich sehr schnell zusammentun und sind dann in aller Eile hoch zum Fuß des Matterhorns, haben dort bivakiert und am nächsten Tag haben sie die Erstbesteigung des Matterhorns gemacht. Und siehe da, als sie den Gipfel erreicht hatten, haben sie rund 200 Meter tiefer die Italiener hochsteigen sehen, hochklettern sehen.
Wimper und seine 7-Mann-Seilschaft hatten es geschafft. Rund eine Stunde verbrachten sie auf dem Gipfel, doch die Feierstimmung hielt nicht lange. Der Abstieg entwickelte sich zu einem Drama.
Nach rund 150 Metern ist der jüngste englische Bergsteiger ausgerutscht und hat dann seine Kollegen mit sich hinunter in die Tiefe gerissen. Also die sind dann über 1000 Meter die Nordwand runter auf den Matterhorn-Gletscher gestürzt und das Seil riss.
Nur deswegen überlebten Edward Wimper und die beiden Schweizer, wurden nicht mit in den Tod gerissen. Lange wurde diskutiert, ob das Seil wirklich riss oder es absichtlich durchtrennt wurde. Untersuchungen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zeigen, dass es tatsächlich ein Unfall war. Das gerissene Seil ist heute im Matterhornmuseum zu sehen.
Man muss halt schon sagen, der Zufall wollte es, dass es der letzte 4000er hier in der Gegend von Zermatt war, der erstbestiegen wurde. Aber das macht ja die Geschichte noch umso spannender.
Mit der Erstbesteigung endet das goldene Zeitalter des Alpinismus. Für Zermatt ist es der Startschuss für den Aufstieg zum weltberühmten Touristenort.
Aber trotzdem ist das Skifahren noch bedeutender. Aber wir haben im Sommer unterdessen auch immer mehr Leute, vielleicht nicht mehr Bergsteiger, aber trotzdem mehr Wanderer, mehr Leute, die einfach im Sommer die Natur genießen.
Ich könnte Beat Truffer stundenlang zuhören. Er hat so viele spannende Geschichten zu erzählen, dass sein Museum zu den beliebtesten des Landes zählt, wundert mich hingegen kein bisschen. Rund 200 Meter entfernt vom Museum begebe ich mich in den historischen Ortskern. In einer engen Gasse stehen einige kleine Holzhäuser. Sie stammen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert und stehen auf Stelzen. Dazwischen liegen breite Steinplatten.
Und diese Steinplatten haben den ein bisschen lustigen Zweck, dass die Mäuse nicht hinauf in die Gebäude kommen und da nichts anknabbern.
Erzählt David Taugwalder, der Leiter der Kommunikation für Zermatt Tourismus. Von ihm will ich wissen, wie sich der Ort bis heute verändert hat.
Also die Entwicklung des Dorfteils ist eigentlich eine parallele Entwicklung mit dem Tourismus, den wir in Zermatt haben, oder? Also der Tourismus ist die Lebensader, das ist die Basis, die Grundlage von allen Leuten, die das ganze Jahr in Zermatt wohnen. Es gibt eigentlich wie nichts anderes.
Rein zahlenmäßig hat der Ort in den letzten Jahrzehnten mächtig zugelegt. Um die Jahrtausendwende besuchten 1 Million Menschen Zermatt. Letztes Jahr waren es rund 2,4 Millionen. Ganz schön viel Trubel für so ein kleines Bergdorf. Wird das nicht langsam zu viel?
Nein, wir pflegen eine Willkommenskultur. Alle, die Zermatt besuchen möchten, dürfen das sehr gerne tun. Unsere Bergwelt ist so großzügig, so weitläufig und von der Infrastruktur so angelegt, dass es eigentlich am Berg sowieso nie zu viele Leute haben kann. Und im Dorf ist es auch so, dass wir eigentlich in diesem Mikrokosmos, kann man sagen, so gut organisiert sind, dass die Leute gut aneinander vorbeikommen. Also sind weit davon entfernt, einen Stopp einzubauen.
Die meisten Besucher kommen aus der Schweiz. Danach folgen die Amerikaner. Über sie alle gilt, das Matterhorn will jeder mal gesehen haben.
Und trotzdem ist rund um dieses Matterhorn ein Angebot entstanden, das eigentlich keine Wünsche übrig lässt, im Winter wie im Sommer. Und wir streben auch an, diese Destination eigentlich 365 Tage im Jahr auszulasten.
Übers Jahr gesehen sind die Hotels nur zur Hälfte belegt. Die 6000 Einwohnergemeinde hat sich also noch einiges vorgenommen. Der Ort befindet sich also im ständigen Wandel, doch wie sieht es mit der Natur aus? Zermatt ist das dritthöchste Skigebiet der Welt, trotzdem kann ich den Klimawandel hautnah miterleben. Unterhalb von 2000 Metern beginnt der Schnee im Skigebiet sulzig zu werden und das im März. Die Bergbahnen kontern das mit intensiver Beschneiung. Solche Bedingungen sind inzwischen deutlich normaler als vor 10 oder 20 Jahren. Der Glaziologe, der in der Region arbeitet, wollte nicht mit mir sprechen. Daher habe ich meine Gesprächspartner befragt, wie sie den Klimawandel wahrnehmen.
Es ist beängstigend. Also wenn ich sehe, wo die Gletscherstände waren, als ich Kind war, wo sie jetzt sind und wie die Veränderungen, ich bin da diesbezüglich schon ein bisschen weniger zuversichtlich. Das lässt sich nicht einfach so von heute auf morgen stoppen.
Die Schweiz und Italien haben aufgrund des Gletscherrückgangs Teile der Grenzen neu ziehen müssen, da sie durch Gletscherrücken definiert sind. Beim Skifahren im Winter sind solche dramatischen Entwicklungen nicht so stark zu spüren. Im Sommer sieht es anders aus.
Jedes Jahr ist ein bisschen kleiner. Jedes Jahr, wenn wir in den Gletscher kommen vor Skifahren, wir müssen einen Meter mehr gehen, statt als Skifahren. Die Kinder von meinen Kindern, die werden wahrscheinlich nicht hier im Sommer Skifahren. Vielleicht im Winter, aber nicht im Sommer.
Auch die Extremwetterereignisse nehmen zu. Im Sommer 2024 sorgte Starkregen für Überschwemmungen. Der Ort war für einige Zeit von der Außenwelt abgeschnitten.
Ja, es ist sicher wärmer gekommen, es regnet mehr, die Gletscher gehen zurück. Aber auch hier in den Städten merkt man, es wird wärmer. Es ist anders.
Zermatt versucht dagegen vorzugehen und klimafreundlich zu handeln.
Im laufenden Tourismusalltag ist das so, dass wir eigentlich sehr divers unterwegs sind und schauen, dass wir dieser Entwicklung vorbeugen können und alles Menschenmögliche unternehmen, damit wir der Entwicklung des Klimawandels gerecht werden.
Es ginge aber noch mehr. Das Skigebiet ist beispielsweise noch nicht klimaneutral zertifiziert.
Wenn Sie da 10 Leute fragen, werden Sie 2, 3 finden, die sagen, man macht genug, und dann werden Sie genügend Leute sagen, wo man sagt, da wird viel zu wenig gemacht. Das ist einfach sehr schwierig zu beurteilen, aber ich bin überzeugt, dass eine Region alleine kann hier nur bedingt etwas ausrichten.
Geschätzte Fahrgäste, die Gornergratbahn heißt Sie herzlich willkommen und wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt.
Ich nehme noch einmal einen Zug, aber nicht zurück zu meinem Auto, sondern hoch auf den Gornergrat. Die Gornergratbahn ist eine elektronische Zahnradbahn und die zweithöchste Bergbahn Europas. Von Zermatt schlängelt sie sich entlang der immer höher wachsenden Berge, vielen verschneiten Bäumen und einigen Felsschluchten bis auf 3089 Meter herauf. Während der Fahrt kann ich mich oft nicht entscheiden, ob ich links oder rechts aus dem Fenster schauen möchte. Nach circa 30 Minuten komme ich an der Bergstation an. Die Sonne scheint und nicht wenige Menschen sind sprachlos, ich eingeschlossen. 29 Viertausender und zahlreiche Gletscher lassen sich von hier aus bestaunen. Ich spreche mit einem älteren deutschen Pärchen, das auf einer Bank Platz genommen hat und den Moment voll genießt.
Gigantisch. Gigantisch schön.
Wunderschön.
Wissen Sie was Besseres? Was will das toppen hier? Und das Wetter dazu?
Auch das Matterhorn ist zu sehen. Die Spitze fängt wieder mal ein paar Wolken ein. Es wirkt wie ein lebendiges Gemälde. Ich erinnere mich an meine Gespräche zurück. Für jeden Zermatter ist dieser ikonische Berg bis heute etwas ganz Besonderes.
Jeden Tag, wo man das Matterhorn betrachtet, nenne es kitschig oder nicht, es wirkt jedes Mal ein bisschen anders. Das macht einen ganz besonderen Reiz dieses Berges aus.
Und den des Ortes. Zermatt lässt einen nicht nur die Schönheit der Berge erleben, sondern auch, wie klein man manchmal selbst wird. Und irgendwie ist das ganz schön.
Jan-Ole Behrens war unterwegs in Zermatt am Matterhorn. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie alle Sendungen auch in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte. Kommen Sie gut in die nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
B167 Fienow-Furt-Liebenwalde. Zwischen dem Abzweig Marienwerder und Zerpenschleuse Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmielianstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt. Vorab eine Meldung aus Tiergarten. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße werden vor dem Brandenburger Tor ab 10 Uhr bis heute Abend wegen einer Demonstration voll gesperrt. Aktuelles zur S-Bahn Berlin. Auf den Linien S8 und S9 gibt es nach einem Polizeieinsatz noch Verspätungen und Ausfälle. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24-inforadio.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Waffenruhe auf 30 Tage zu verlängern. Eine kurze Feuerpause reiche zwar für Schlagzeilen, nicht aber für echte vertrauensbildende Maßnahmen, schrieb er im Internet. Russlands Präsident Putin hatte gestern eine 30-stündige Waffenruhe bis heute Abend um 23 Uhr angekündigt. Pascal Küpper.
Selenskyj hat Zweifel daran, dass Putin es ernst meint mit einer Feuerpause. Ihm zufolge dauern die russischen Angriffe an. Skeptische Reaktionen kamen auch zum Beispiel von der EU-Kommission. Russland habe sich als Aggressor erwiesen. Man müsse deshalb erst klare Taten für eine dauerhafte Feuerpause sehen.
SPD-Chef Klingbeil hat sich gegen einen verpflichtenden Wehrdienst in Deutschland ausgesprochen. Stattdessen müsse die Attraktivität der Bundeswehr erhöht werden, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Christina Trautwein.
Er sei sich sicher, dass man über diesen Weg ausreichend Freiwillige finden werde, sagte Klingbeil weiter. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit, beim Bund kostenlos den Führerschein zu machen. Zuvor hatte der Präsident des Reservistenverbandes Sensburg im Deutschlandfunk gesagt, dass seiner Meinung nach an einer Rückkehr zur Wehrpflicht kein Weg vorbeiführe, wenn man die Personalnot bei der Bundeswehr bekämpfen und die Zahl der Soldatinnen und Soldaten erhöhen wolle.
Ein Jahr nach der Teillegalisierung von Cannabis werden im Zusammenhang mit der Droge in Berlin deutlich weniger Straftaten registriert. Die Zahl der Vergehen sank auf etwa 2300 und hat sich damit mehr als halbiert, wie die Senatsgesundheitsverwaltung auf eine Anfrage der Grünen mitteilte. Die meisten Straftaten betrafen unerlaubten Handel. Papst Franziskus hat in der Osternachtsmesse im Petersdom die Menschen zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Weil sich Franziskus derzeit von einer Lungenentzündung erholt, konnte er die Predigt allerdings nicht selbst halten. Auch die zentrale Feier zum heutigen Ostersonntag wird er nicht leiten. Ob er danach den päpstlichen Segen Urbi et Orbi spenden kann, ist noch offen. Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten Bayern München-Heidenheim 4:0, Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin am